Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. In dieser Episode spreche ich mit dem Berater, Künstler und Wissenschaftler Armin Kocinski über Kunst und Ökonomie. Armin ist ein Wandler in und zwischen diesen Welten und vermittelt mit sehr viel Einsicht aus Theorie und Praxis Einblicke, die es so kaum zu hören gibt. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören. Armin Kocinski, herzlich willkommen. Schön, dass du im Stern- und Planeten-Podcast zu Gast bist.
Gut da zu sein. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Armin, du hast bildende Kunst studiert. Du hast 2006 in Humangeografie promoviert. Seit 2006 hast du zahlreiche Beratungsmandate für unterschiedlichste Kunden wahrgenommen, Strategieplanung, Coachings, vieles mehr. Seit 2010 hast du deine eigene Radioserie im SWR zu Begriffen der VWL und der BWL. Seit 2017 bist du Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin und machst noch viele andere spannende Sachen. Also Kunst und Ökonomie zieht sich bei dir durch deine Biografie. Sehr, sehr spannend. Also freue mich wirklich, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen. Und direkt die erste Frage, es sticht ins Auge, wenn man es so hört und liest. Was ist eigentlich Humangeografie, Armin?
Humangeografie ist eigentlich, also so die Geografie teilt sich in zwei große Bereiche. Das eine ist die physische und das andere ist die Human- oder Anthropogeografie. Das eine ist quasi eher die naturwissenschaftliche Ecke Stadt, Land, Fluss und die Humangeografie, Anthropogeografie ist sozusagen eher die sozialwissenschaftliche Variante, die ist, was sind die Menschen eigentlich, die sich darauf bewegen, also wie, in welchem Verhältnis stehen sie, was ist eigentlich wirklich Raum, wie bildet sich Raum, das ist eher Raumtheorie, Raumbildungstheorie und Bewegung von Menschen im Verhältnis zu. Also sozusagen, wie das Leibniz so schön als Raumtheorie sagte, das Verhältnis Raum sei das Verhältnis zwischen Menschen oder die Relation zwischen Menschen, Dingen, Ideen und Gegenständen. Und in dem Rahmen spielt sich das ab. Es gibt in Deutschland, ist das sozusagen so ein bisschen auf dem Rückzug. Im Angloamerikanischen ist es relativ populär. Auch sowas, wie es man heute vielleicht so Synonyme kennt, wie Gentrification oder die großen Begriffe der Soziologie kommen eigentlich ursprünglich aus der Humangeografie oder Anthropogeografie und sind da gedacht worden.
Spannend. Jetzt, wenn man so guckt, ne, also so CV-mäßig oder so, ne, was hat der Armin eigentlich so gemacht in seinem Leben? Da sind ganz, ganz viele Stationen. Kunst ist dabei, Lehre ist dabei. Ne? Du bist ja auch Gastprofessor zum Beispiel an der Uni Berlin und in St. Gallen warst du auch als Dozent tätig. Aber eben auch das Thema Ökonomie in Form von Beratung, die du ja auch gemacht hast und machst. Beratung, das ist jetzt, das machen einige, aber Kunst und Ökonomie, was ist für dich sozusagen das Spannende an Kunst und Ökonomie und wie kommst du eigentlich dazu?
Das Spannende an Kunst und Ökonomie ist für mich gewesen, dass ich eben aus einer politischen Haltung heraus, ich hatte nicht viel mit Kunst zu tun, sondern eigentlich war eher an Politik interessiert, zur Kunst gekommen bin und Kunst eben immer begriffen habe als etwas Politisches an sich, etwas, was im Fundament immer die Frage stellt, wie wollen wir leben? Also immer sozusagen auf das kulturelle Sein in der Gesellschaft, auf Gemeinschaft und Gesellschaft fokussierte. Und in diesem Blick natürlich immer dann auch ganz schnell der Blick darauf fiel, wer gestaltet denn eigentlich Gesellschaft? Und ich habe mein Abitur gemacht 1990. Also sozusagen mitten in der Wendezeit mein Abitur gemacht, wo sich natürlich ganz klar die Frage stellte oder wo sich sozusagen offensichtlich wurde, dass so eine Art Abkommen zwischen Ost und West, zwischen irgendwie real existierendem Sozialismus und irgendwie so einem Kapitalismus sich neu aushandelte. Und in dem Fall natürlich eigentlich völlig klar war, dass wenn jemand oder so offensichtlich es so schien, dass wenn irgendetwas die Welt gestaltet, dann scheint es jetzt heutzutage Ökonomie zu sein oder Wirtschaft zu sein. Und deshalb war es natürlich ganz klar, dass man sozusagen in dem, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft, immer auch gleichsam interessiert war. Und dann gibt es ja so eine ganz, wenn man dann in der Haltung quasi anfängt, Kunst zu studieren, dann kommt man relativ schnell auch darauf, wie stark eigentlich historisch gesehen diese Nähe zwischen politischer Macht oder politischer Macht und Kunst immer war, also wie eng dieses Verhältnis war, aber auch wie schnell eigentlich Kunst und Wirtschaft oder Produktionszusammenhänge eigentlich eine Rolle gespielt haben. Also ganz banal gibt es so ein schönes Büchlein von Svetlana Alpers, das irgendwie aus den 90er Jahren kommt. Das hieß Rembrandt als Unternehmer, die eben sozusagen Rembrandt anguckte als eben jemand, der in einer Manufaktur Bilder malte, also der eigentlich quasi ein Unternehmen hatte, wo halt Bilder gemalt werden. Der das eben auch als in so einer Unternehmenssicht eigentlich deutlich machte. Und gleichsam eben sowas wie Goethe oder der eben als in politischer Nähe arbeitete oder dann eben solche Leute wie Diego Velázquez, die dann eben am Hofe des spanischen Königs arbeiteten, gemalt haben, die Freiheit der Kunst forderten und unglaublich politisch agiert haben, aber eben über Bilder agiert haben. Also insofern gab es da so ein ganz großes Fragezeichen, was dieses Geflecht eigentlich ist. Und zudem ist dann so auch Anfang der 90er Jahre auch nochmal sogar auf einer ganz banalen Ebene, auch als Nachklapp auf 89, letztendlich so dieser Ruf nach Innovation so groß geworden. Und es gab so eine kleine Mode, wo so ein paar Zeitungen immer titelten, Manager müssten Künstler werden, also sozusagen Kreativtechniken für Unternehmer. Genau, das waren 90er Manager als Künstler. Da gab es dann relativ viel. Es kam ja auch aus Amerika so ein bisschen, wo es dann auch Übersetzungsprobleme gab, weil die was mit Art, mit Kunst noch was anderes meinten als wir. Aber da gab es natürlich ein großes Feld von erstmal was mir sehr, sehr interessant schien, weil es eben diese gesamten Aspekte hatte. Im Zweifelsfall ging es für mich immer darum, was ist irgendwie mit dieser Welt und wie kann man die, wer gestaltet die wie, warum und wie funktionieren diese Gestaltungsprozesse.
Ich finde das ganz spannend, finde ehrlich gesagt alles spannend, was du sagst, könnt ihr ewig zuhören, aber insbesondere hat mich angesprochen so dein Rekurs auf die Geschichte, ja, also Rembrandt als Unternehmer, wir haben ja heute häufig dieses Bild des armen Künstlers vor uns, ne? Also der Künstler, der irgendwie nichts verdient, in irgendeiner Ecke zu Hause seine Bilder malt und ökonomisch irgendwie kaputt ist, also Kunst eher als Gegenpol des Ökonomischen. Finde ich ganz spannend, dass du sagst, dass es historisch ganz andere Beispiele gibt, ne, von ganz, ganz erfolgreichen Künstlern. Klingt wieder sehr, sehr, sehr banal, aber wo es genau in die andere Richtung geht. Was mich jetzt aber zu der Frage führt, also welche Rolle spielt Kunst in der Ökonomie heute?
Das ist differenziert anzugucken. Also sozusagen so wie Ökonomie natürlich ein Umbrella-Term ist für unglaublich verschiedene Ausformungen von dem, was das sein kann. Also was auch da hat man ja noch Glück, wenn wir jetzt sagen, für Unternehmen, dann ist es besser, weil wir sozusagen das Unternehmen einfach clustern können, als ein Unternehmen ist gekommen, um zu bleiben erstmal. Also so, da geht es eigentlich um Erhalt, da geht es sozusagen um Prosperieren, um eine Gewinnerwartung.
Ja, lass uns gerne das Unternehmen nehmen, um das zu konkretisieren.
Genau, und so umgekehrt gibt es das eben bei der Kunst, gibt es eben auch solche Teilsysteme, die dort agieren. Nämlich Kunst, die sich natürlich im betriebswirtschaftlichen Galeriemarkt zu Hause findet, die dann sozusagen ihren Leistungsort im Atelier, im musealen Kontext hat oder im privaten Sammlerkontext, wo es um ästhetische Neuerfindungen geht, um Irritationen. Da geht es dann um das Individuum, also bildende Kunst, über die ich dann meistens spreche, auch wenn ich viel so Performance und Theater mache, aber um das auf bildende Kunst mal zu fokussieren. Bildende Kunst ist ja in der Tendenz, das kennt man aus dem Museum, das ist ganz einfach, das ist eine Subjektmaschine. Ne? Also sozusagen ins Museum gehe ich als Einzelner, gucke ein Bild an und das erzählt mir irgendwas oder ich erzähle dem Bild was oder wir schweigen uns halt an und gehen wieder raus und verdrängen. Und dieses Subjektzentrierte, da gibt es natürlich eine ganze Kunst, die über Galerien funktioniert, wo man es sich kaufen kann, wo es dann Repräsentationen gibt und so. Das hat mit Unternehmen erstmal gar nicht mal so viel zu tun. Mit Ausnahme der einzigen Tatsache, die natürlich eine fundamentale Verletzung ist, dass ich bei in der Galerie es einen Mythos gibt, der heißt, dass ich mit einer relativ geringen Invest oder sozusagen mit einem kleineren Materialaufwand wahnsinnige Gewinnspannen erzielen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Porträt des Vincent van Gogh malt das Porträt des Dr. Gachet, dann ist der Materialwert, sind davon ein paar 50, 60 Euro. Und wenn das dann irgendwie für 17, 18 Millionen verauktioniert wird, dann ist das betriebswirtschaftlich natürlich ein Affront. Also, weil da passiert etwas, was ich im Unternehmen nicht abbilden kann. Das ist dieser Markt, wo es dann aber eher so was anderes geht. Aber wo dann Kunst wirklich relevant wird für so Unternehmen und für Gesellschaft, ist in der Tatsache, dass die Künstler eben etwas haben, was ziemlich fundamental ist. Nämlich, sie starten in der Regel auf einem weißen Blatt. Und zwar ist da nichts drauf auf dem Blatt. Also es gibt keinen potenziellen Kundenanalyse, es gibt keine Marktanalyse, sondern es gibt einfach nur ein weißes Blatt. Und auf diesem weißen Blatt erfinden sie ein Problem, was erstmal außer ihnen keiner hat. Also es ist komplett absurd eigentlich. Es gibt in ihrer Erfindung des Problems gibt es nichts, was irgendwie mal mit irgendwas konnektiert ist, was draußen ist. Sie gucken einfach raus, im Idealfall gucken sie die Welt an und dadurch, dass sie Zeitgenossen sind, versuchen sie irgendwie diese Welt auf dieses Papier zu kriegen. Aber im Prinzip ist das alles erstmal auftragslos. Sie agieren auch auf einem hohen intrinsischen Grad, das heißt mit völliger Selbstausbeutung, ohne dass am Ende jetzt irgendwie ein großes Zuckerstück stehen würde. Es ist relativ komplex, wie sie agieren. Und gleichsam haben sie etwas, und das kann man jetzt unterschiedlich skalieren, was daran gut oder schlecht ist und was alles. Aber wenn man es ganz runterbricht, dann ist das Banalste erst einmal, Künstlerinnen lernen, darüber sich einem weißen Blatt zu stellen, lernen sie ohne Ende Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt oder die sie gar nicht haben, aber und die dann vielleicht entstehen. Und Problemlösungskompetenz ist zum Beispiel für Unternehmen ein ganz zentrales, fundamentales Moment.
Heute mehr denn je.
Genau, wir leben eben nicht mehr im Fordismus und wir leben auch in irgendwas anderem, aber es ist völlig klar, dass sozusagen diese Idee geht, was sozusagen der Management-Diskurs in den 90er, Nuller Jahren dann auch mal so postuliert hat, das Kapital des Unternehmens ist eigentlich ist der Kopf der Arbeiter. Das ist nicht mehr wie zuvor Zeiten der Arm oder das Bein oder irgendwas, sondern es ist einfach die Tatsache, inwieweit sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Problem, ein Problem zu ihrem zu machen und in dem Ausnahmezustand es zu lösen. Also sozusagen Unternehmen bestehen heute in der Regel nur aus Ausnahmezuständen. Es ist eine Aneinanderreihung von Ausnahmezuständen. Und Ausnahmezustände sind eben ganz schlecht nur mit einer DIN zu normieren. Also man kann Prozesse schön ISO-zertifizieren, aber Prozesse sind eben nur dann so gut, wie man mit der Ausnahme umgehen kann. Also wir haben auf der
so die klassische telleristische Organisationsform, und genau, die super umgeht mit allem, was ihr bekannt und geplant ist.
Genau, das ist ja sozusagen auch so ein bisschen, ne? Genau, es ist jetzt auch ein bisschen oldschoolig, aber da wird es eigentlich am deutlichsten, weil sozusagen das, weil das ist jetzt vielleicht so der Diskurs vielleicht 10, 20 Jahre her oder so, aber heute ist es natürlich schon so, da gibt es einfach Leute, die haben eine totale Problemlösungskompetenz und agieren auch noch intrinsisch. Man weiß eben gar nicht so genau, warum, sind jetzt erstmal auch nicht durch Geld zu locken, machen das Ganze auch noch vielleicht sogar meistens ohne soziale Interaktion. Ja. Und dann gibt es ein Unternehmen, was eigentlich darauf basiert, dass es in Ausnahmezuständen agieren muss. Mhm. Also da gibt es schon so, die einen haben quasi eine Qualität, die die anderen, oder eine Kompetenz, die die anderen nicht haben. Und faktisch ist das dann ganz einfach, dass die sich begegnen müssen und sich unterhalten müssen, wie das geht.
Aus einer HR-Perspektive klingt das in der Tat wie so ein Perfect Match. Ne? Wir haben ein Problem und wir haben welche, die dieses Problem lösen können. Und sei es denn auch, indem sie dieses Problem erst selber erfinden. Also finde ich super spannend, dass du hier gerade sozusagen den Pitch machst für den oder die Künstler in dem Unternehmen an sich. Aber ich will nochmal sozusagen von der einzelnen Person weggehend überhaupt auf Kunst an und für sich in unseren Organisationen. Ja, welche Rolle Kunst heute und welche Stelle, wo finden wir sie überhaupt heute in Organisationen? Ja, also eher auf dieser ein bisschen höheren Ebene als des einzelnen Künstlers. Wo finden wir Kunst heute und hat sich das vielleicht in Unternehmen und hat sich das im Laufe der Zeiten verändert oder bleibt sozusagen das Level an Kunst, das wir überhaupt finden können in Unternehmen, bleibt das gleich oder gibt es da eine Entwicklung? Wenn ich dir so von gerade zuhöre, müsste von den Personen ausgehend ja eigentlich es immer mehr Menschen geben, die sozusagen künstlerisch denken in Unternehmen. Ja.
Ja, da gibt's ja, also das ist ja immer die Frage, das ist ja das Schöne und gleichsam das Verwerfliche an diesem Begriff Kunst, dass man eben auf, man kann darauf alles projizieren und nichts projizieren. Aber natürlich ist es so, dass es so ein paar herausragende Beispiele gibt. Wenn man zum Beispiel, also so ganz banal, wenn man sich zum Beispiel, das ist jetzt auch ein historisches Beispiel, aber die aktuellen Beispiele finde ich etwas schwieriger da, zum Beispiel, wenn man sich Steve Ballmer anguckt. Steve Ballmer, der Vorstandsvorsitzende von Microsoft lange Jahre, also eigentlich der Gründer, der ja dadurch berühmt geworden ist, dass er quasi immer in die Kamera geschrien hat.
Und hat das iPhone verschlafen, ne?
Hat das iPhone verschlafen, genau, aber hat sozusagen, war der erste Unternehmensboss quasi, der als Performer in Videos aufgetreten. Ja. Also der quasi eigentlich theatrale, Hauptversammlungen abgehalten hat, der sozusagen seine Developer eingeschworen hat, der sozusagen ganz performative Strategien hatte. Mhm. Und Steve Ballmer kommt aus einem urkünstlerischen Haushalt. Also sozusagen der Großvater von Steve Ballmer ist ein anerkannter Schweizer Maler gewesen, wo heute immer noch alle möglichen Leute immer mal noch eine Ausstellung von gemacht wird. Also der kommt aus diesem künstlerischen Zusammenhang. Mhm. Ganz mal eins meiner Lieblingsbeispiele, auch historisch zum Beispiel AEG-Gründung Walter Emil Rathenau hat die AEG gegründet und hat ein bisschen Geld in der Hand gehabt. Und dann fragt man sich, und dann ist er erstmal mit dem Geld, was er in der Hand gehabt hat, ist er erstmal über alle Weltausstellungen im 19. Jahrhundert gefahren, hat sich angeguckt, was er macht, hat sich erstmal überlegt, was mache ich eigentlich mit dem Geld. Und das ist ja noch nicht so interessant, das haben viele gemacht, aber das Geld, das gleiche Geld, was der Emil Rathenau hatte, hatte auch sein Cousin, und sein Cousin hieß Max Liebermann. Das war sozusagen das gleiche Geld aus der gleichen Familie, was der Familie gegeben wurde, mach was draus. Mhm. Und eben dieser Liebermann ist dann eben ein berühmter Maler geworden und der Emil Rathenau ist eben Gründer der AEG geworden. Mhm. Das heißt, es gab immer eine totale Nähe in der Kompetenz, oder ein Kompetenz, Add-on im Sinne von künstlerischen Strategien. Und das geht dann so, kulminiert natürlich dann in sowas, oder nicht natürlich, aber kulminiert in sowas wie, wie zum Beispiel eben dann, Beispiel dann aus den 80ern, 90er Jahren, DM Drogeriemarkt, wo dann jemand wie Götz W. Werner, der Leiter, der Chef oder der Gründer, in dem, glaube ich, 99 Bilanzpressekonferenzen sagt, der DM Drogeriemarkt ist gar kein Unternehmen, sondern der DM Drogeriemarkt ist eine soziale Skulptur im Sinne von Josef Beuys. So, und dann schluckt man erstmal und sagt, okay, das ist also der meint also ein Unternehmen ist ein Kunst, dann ist er also Künstler. Genauso heute, und das geht ja viel weiter, wenn man sozusagen sagt, es gibt ja jetzt, das ist jetzt so tagesaktuell, aber es gibt eben ganz viele Ideen, auch zum Beispiel über die Frage, was ist eigentlich dieser Mr. Trump? Wie funktioniert der eigentlich? Und es gibt ja, und bei ihm ist ja zum Beispiel total interessant, dass der relativ viele Filme, der wollte immer Schauspieler werden.
Ist das so, ja?
Ja, der wollte immer Schauspieler werden. Und hat dann aber das Geld von seinem Vater gehabt und dann hat er sich nicht getraut, Schauspieler zu werden, weil er dann gedacht hätte, er ist mit seinem Vater nicht mehr gut. Und dann hat er sich sozusagen ganz viele Filme produziert, also ganz viel Geld in Filme gesteckt, aber Filme nur dann finanziert, wenn ihm zugesichert wurde, dass er da eine kleine Rolle drin kriegt.
Okay.
Und es gibt nicht, es gibt sozusagen genau dieses Insistieren. Es gibt so ein älteres Interview von Trump aus den 90er Jahren oder 80er Jahren sogar, wo er selber darauf insistiert, dass er eigentlich gar kein Immobilienmann ist, dass er kein Businessman ist, sondern dass er quasi ein Künstler ist im Umgang. Er meint mit Künstler, meint er bestimmte Könnerschaft, aber er meint auch, meint auch eine bestimmte Art von Umgang mit Gestaltung. Und das geht sich natürlich heute so weiter. Also wenn man sozusagen die großen Künstlerunternehmer heute, die sind dann mit Sicherheit, jetzt komme ich auf den Namen nicht, wie heißt dieser Virgin-Typ noch?
Richard Branson.
Richard Branson, genau. Richard Branson und Elon Musk sind ja auch zwei Personen, die sich total konstruieren in so einem, in so einem Künstlerbild des 19. Jahrhunderts. Das ist natürlich, also das hat mit Kunst jetzt heute, würde ich sagen, es ist schwierig, aber was die nutzen, ist eben eigentlich den genialischen Moment der Erkenntnis, also die agieren mit Intuition, die agieren mit einer Irrationalität, die agieren in einem Verhältnis zur Welt, also gerade Branson und Musk, die sozusagen sagen, wir versuchen eigentlich nur die Bedürfnisse der Welt in eine Sichtbarkeit zu überführen. Wir bauen quasi Ideen. Und wir versuchen große, das ist so weit weg von Leonardo nicht. Also sozusagen, das ist so weit weg von dieser Idee der Totalität und des Gesamtkunstwerkes. Und ist das nicht so weit weg? Und das Erschreckende daran ist ja dann, dass in diesem und daran, das ist ja so ein bisschen auch gleich die Gefahr in der Kunst, die Kunst hat eben die Möglichkeit, in einer Radikalität zu denken, die in ihrem Symbolhaften immer völlig okay ist. Also das Gesamtkunstwerk ist eine großartige Idee. Wagner ist eine großartige Idee. Nationalsozialismus ist eine beschissene Idee. Aber es funktioniert aus einer Idee von Gesamtkunstwerk. Also und was greift eigentlich alles ineinander? Welche Kulturen gibt es dort und wie funktioniert das eigentlich? Also Henry Ford, nur einmal kurz das Beispiel, weil es so schön ist. Henry Ford hat ja selbst in so einer Gestaltung, hat ja selbst in seinen Werken in Detroit, in so einem Modell des patriarchalischen Unternehmers, auch noch so des Künstlerunternehmers letztendlich, hat ja versucht, auf alles gestalten. Der hat die Reden, hat nicht nur die Kirchen am Wochenende gebaut, nicht nur die Häuser gebaut, sondern hat auch die Predigten zum Teil geschrieben, hat die kulturellen Betätigungen definiert. Also sozusagen, es ging ihm eigentlich immer um ein total bildhaftes Modell. Und dieses bildhafte Modell ist immer schwierig, wenn es auf, wenn es real wird. Es ist aber als Gedankenmodell ist es natürlich mal extrem produktiv.
Mir fällt auf bei allen deinen Beispielen, ich glaube bei allen tatsächlich, dass es da um Einzelne geht, um Gründer und Führungspersönlichkeiten, also AEG, ja. Gründer, Richard Branson, genialer, war nicht mal alleiniger Gründer, Co-Gründer, Elon Musk, alleiniger auch genialer Gründer. Das sind alles Menschen, die selber eine Unternehmung aufgebaut haben. Du hast wunderschön beschrieben, wie sie diese künstlerischen Momente genutzt haben, um Leonardo-haft quasi etwas in die Welt zu bringen, was vorher noch nicht da war. Vielleicht Kairos-haft diesen Moment auch dann erwischt haben, ne, am glitschigen Pferdeschwanz, glaube ich, ist es, den er da hat. Ne? Aber wenn wir jetzt mal so reinschauen in die Unternehmen, tatsächlich, also nicht auf die Personen, die es ausmacht und die das Ganze vielleicht aufgebaut haben, sondern in die Unternehmen, in die zahlreichen. Also nimm ruhig die Ford-Werke heute oder nimm das Äquivalent in Deutschland, egal welches es ist, der Daimler, der Porsche, VW, whatever. Da sehe ich persönlich nicht so wahnsinnig viel an künstlerischen Geniemomenten in der Raumgestaltung im Raum an und für sich und ehrlich gesagt in der Breite auch schon gar nicht. Das, was du als so eine künstlerische Haltung auf dem weißen Blatt Papier, ich erfinde ein Problem und eigentlich können wir jetzt alles hier machen, das finde ich alles nicht, sondern eher genau das Gegenteil des tayloristischen Effizienzdenkens. Wie passt das zusammen? Also nochmal zurück zu der Frage sozusagen, wo finden wir Kunst? Welche Rolle spielt Kunst heute in Organisationen, in Unternehmen? Versuche ich gerade das zusammenzubringen, finde deine Beispiele super, aber in den Organisationen selber fällt es mir ganz schwer, vielleicht mit Ausnahme im deutschsprachigen Raum sehr prominent DM, die ja sogar ihre Lagerhalle sehr, sehr künstlerisch haben streichen lassen, ich glaube sogar von den eigenen Mitarbeitern, aber mit dieser einen Ausnahme sehe ich da eine große Diskrepanz. Wie siehst du das? Wie guckst du da drauf?
Natürlich sind die Modelle, die ich jetzt genannt habe, deshalb so schön, weil sie eben auf einem Kunstverständnis basieren, was eben in der Tat 19. Jahrhundert ist. Also es basiert eben auf der Einzelperson, die irgendwie was agiert. Und so wie sich aber die Kunst verändert, also wenn man jetzt in heutigen Praxen denken würde, also zum Beispiel, wo eine künstlerische Praxis zum Beispiel außerhalb des Kollektivs kaum mehr denkbar ist, also sozusagen, wo sich eher die Künstlergruppe, die anonyme Autorenschaft als solches, als Begriff in der Kunst gar keine große Rolle mehr im Moment spielt, wo sich eher das Agieren in Zusammenhängen agiert, da kommt man natürlich viel weniger an diese Leuchtturmpunkte, sondern da wird das einfach eine Praxis. So, und innerhalb von einer Organisation ist es ja schon so, dass jeder Versuch, dass eine ganz gute oder eine ganz übliche Praxis ist ja dieses, eine Innovationspraxis sind ja diese kritischen Interventionen, wo man dann quasi irgendwas in eine Organisation reinbringt, sei es irgendwie irgendeine Irritation, ein Gegenstand, ja, der irgendwas verändert. So, und an der Stelle ist natürlich die Profession, also die Möglichkeit der Irritation und der Öffnung und vor allen Dingen neben der Infragestellung von und der substanziellen Reflexion des eigenen Handelns im Sinne von der Effizienz. Da kann natürlich eine künstlerische Tätigkeit, eine künstlerische Begegnung, vielleicht sogar aber auch ein künstlerisches Werk durchaus das öffnen. Ich glaube, dass die Praxis da meistens eine ist, die das nicht herstellt. Also die Praxis ist häufig, dass es um ein Bild an der Wand geht und das Bild an der Wand auch meistens nicht so richtig viel damit zu tun hat, was da eigentlich passiert. Aber selbst da gibt es intelligente Modelle, die quasi solche, wie kommt denn eigentlich künstlerische Werke oder eine künstlerische Intervention in einem Zusammenhang vor? Dort gibt es eine Reihe von Maßnahmen und von Ansätzen, die sich sehr produktiv ausweisen. Das Problem ist bloß eigentlich an diesem, dass wenn es produktiv ist, es etwas macht, was für Unternehmen schwierig ist, eine gute, das aber auch bei einer guten Intervention so, bloß da ist es anders steuerbar, das ist immer ergebnisoffen. Also ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Und mit Erkenntnis, die ja da im Idealfall ist, ist es ja noch mal problematischer. Also wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich mal wenn man wirklich eine kraftvolle Begegnung mit Künstlerinnen oder mit Werken hat, die einem in der Tat den geistigen Rahmen so öffnen, dass man durchaus fundamental Zweifel kriegt, dass eine Wachstumslogik Sinn macht. Oder wenn zum Beispiel ein Konflikt sichtbar wird, dadurch, dass es eine Porträtistin innerhalb eines Unternehmens ist, der nicht lösbar ist. Also sozusagen, ich setze immer mit der Auseinandersetzung oder mit der Begegnung mit Kunst, setze ich eigentlich immer alles aufs Spiel. Das ist für DM ein bisschen anders, weil der DM-Drogeriemarkt und genauso wie Leder oder so, die halt ideologisch komplett fest sind. Das sind halt Anthroposophen, die haben halt ihr Menschenbild. Da in ihrem Menschenbild ist jeder Mensch ein kreatives Wesen. Da kommt auch nicht Kunst drin vor. Da gibt es sozusagen eine parareligiöse Ideologie, die auf alles raufgepackt wird. Dann tanzt man da ein bisschen eurythmetisch durch die Gegend und hat so eine Kreativitätsideologie, die funktioniert, weil sie ideologisch gerahmt ist. Das ist ja aber an Kunstproduktionen, an Kunst ist ja eigentlich das Schöne, dass sie eben, wenn sie wirklich ernsthaft ist, so ernsthaft ist, dass sie hoffentlich ideologiefrei ist. Das ist ja das Großartige.
Ich finde das spannend. Du siehst also die Kunst, die es ja zweifelsfrei bei DM gibt und die ja auch praktiziert wird. Ne? Also da gibt es ja jeder Ausbildungsjahrgang von DM seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile, also seit den 90ern schon, ne, durchläuft ein Theaterprojekt, ne, wo man selber auch als Performer tätig wird. Das heißt, du siehst das aufgrund dessen, was du sagst, dass es ideologisch geprägt ist, siehst du das durchaus kritisch, was da passiert?
Ich sehe das total kritisch, ja, weil das ist halt sozusagen McKinsey 2.0, ne? Also funktioniert. Es funktioniert aber eben, weil es sich nicht einer ästhetischen Fragestellung und damit nicht einer essentiellen oder einer gesellschaftlichen, weil es die zentrale Frage, wer sind wir und wie wollen wir leben, beantwortet hat. Also dadurch, dass sie eine anthroposophische Grundlage, also das Gute an Kunst ist, dass es öffnet. Und, und das ist ja das Gefährliche, Aufregende und im Ideal das Großartige daran, was vielleicht die Welt besser macht. Wenn ich aber quasi die Frage, wie wollen wir leben, eigentlich schon beantwortet habe, indem ich eigentlich eine Ideologie dahinter setze, dann male ich eben Kirchen aus. Also dann ist das eben der Petersdom, der, wo ich sagen kann, der hat halt schöne Deckengemälde und das ist alles super, aber der stellt nicht fundamental mich selbst in Relation zur Gesellschaft in Frage. Das funktioniert betriebswirtschaftlich, funktioniert das mega. Natürlich funktioniert das mega, weil die etwas offerieren, was andere Unternehmen verpennen. Das ist aber eigentlich nur, hat nichts mit Kunst zu tun, das ist einfach nur, andere Unternehmen sind zu doof, festzustellen, dass das mittlere Management in fast zu 80% der Fällen meistens eine Verhinderungsbastion ist, das verstehen die halt nicht. Und wenn ich sozusagen.
Aber gehen wir mal. Gehen wir mal rein. Also, ich verstehe, dass du das als Ideologie siehst. Wäre spannend, jetzt jemanden zu haben von DM. Ja. Vielleicht hört da jemand zu, der dann sozusagen eine Replik darauf machen will. Ich persönlich, ohne da gearbeitet zu haben, ich würde das anders sehen. Aber ich erkenne deinen Punkt an der Stelle. Wenn ich dich aber gleichzeitig da richtig verstehe, Kunst in Unternehmen mit der großen Chance der Öffnung, vollkommen egal, jetzt mal weg von DM und der Basis dort, dann wäre das ja durchaus sinnhaft, in unserer heutigen komplexen Zeit Kunst reinzubringen, sozusagen, oder von innen überhaupt entstehen zu lassen. Also die Überraschungsmomente, die künstlerischen Überraschungsmomente, das Risiko sozusagen einzugehen, Kunst leben zu lassen vom Innen, um auch komplexe Antworten entstehen zu lassen und nicht in dieser Effizienzmaschinerie zu bleiben, oder? Und das vollkommen unabhängig, in welcher Unternehmung ich mich gerade befinde.
Genau, weil sozusagen, wenn man jetzt mal so eine etwas polemische Zeitdiagnostik ernst nehmen mag, dann ist es doch so, wir leben in einer Zeit, in der wirklich keiner, vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, aber die Mehrheit doch keine Ahnung hat, was hier passiert. Es gibt doch kein Unternehmen, was ernsthaft sagen könnte, wie es die nächsten 10, 20 Jahre überstehen will, wenn es alle Problematiken, die seit 50 Jahren offensichtlich sind und die jetzt seit 2 Jahren durch Kinder auf die Straße in die Zeitung getragen werden und durch die Welt gerade offensiv auch in die Zeitung getragen werden, es weiß doch keiner, wie es weitergeht. Es weiß doch keiner, wie die Mobilität ist in Frage gestellt. Es ist in Frage gestellt, ob wir eigentlich sowas wie mit einer Vernunft oder einer Rationalität noch miteinander umgehen wollen. Es ist in Frage gestellt, wie wir Transport- und Logistikprobleme auf der Welt lösen. Es ist völlig in Frage gestellt, wie wir auch Krisenherde befrieden wollen, es ist völlig in Frage gestellt, wie wir quasi das Bedürfnis von Teilhabe an Wohlstand damit umgehen wollen. Das heißt, eigentlich ist ja das Ganze gerade ein total, sind wir ja so in einer Phase, wo keiner richtig weiß und wo eigentlich alle ein gutes Recht haben, Angst zu haben und nervös zu sein. Und Unternehmen, je größer das Unternehmen ist, desto schneller sind sie dabei, quasi noch eine ganze Menge Rechtfertigung für eigenes Handeln zu haben, Arbeitsplätze sichern, Stabilität herstellen und so. Aber während sie das herstellen, wird er alles instabiler. Und es ist auch nachvollziehbar, es ist auch gar kein Vorwurf zu machen. Natürlich, wir sind ja alles Menschen und haben alle die letzten 50 Jahre geschlafen oder die letzten 100 Jahre quasi uns einfach dem hingegeben, was man so machen könnte. Und dann macht es für mich schon total Sinn, auf allen Ebenen eben mit Leuten zu agieren oder beziehungsweise mit einem System sich auseinanderzusetzen, was programmatisch mit der Unsicherheit die ganze Zeit, also was sozusagen Profis in Unsicherheit ist und nicht Profis in Antworten, sondern Profis in der Frage auszuhalten, dass sie es nicht wissen. Und das ist etwas, was man in der Kunstproduktion oder in der Werkproduktion lernt oder beziehungsweise in dem Auseinandersetzung mit Kunst lernt, in dem Bedürfnis, sich in die Welt zu stellen lernt, ist auszuhalten, einen Zweifel auszuhalten und den nicht unbedingt lösen zu müssen, weil man ihn vor allem nicht lösen kann. Und da
siehst du, dass das passiert? Passiert das in den Unternehmen?
Ich glaube, das ist ganz.
Also du bist ja auch als Berater tätig.
Ich finde, es funktioniert jetzt. Da funktioniert es dann an der Stelle, glaube ich schon, dass sich zunehmend Unternehmen es gab so in den Nullerjahren gab es ja ein bisschen so diese Tendenz. Dieser sogenannte neue Geist des Kapitalismus, quasi die gesamte Kritik in sich reinzuholen und dann irgendwie so ein bisschen zu gucken, wie kann man das am schnellsten absorbieren und wie kann man da eine schicke Strategie draus bauen. Und ich glaube, dass die Zeiten so ein bisschen vorbei sind. Das funktioniert noch teilweise, aber es ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich glaube, dass die Berührbarkeit der einzelnen Akteure im Unternehmen, dass es da durchaus viele Ebenen gibt, in denen das möglich ist. Und über diese Berührung des Einzelnen, glaube ich, kann sich so ein Organismus verändern. Und wenn wir dann eben auf der einen Seite über diese ganzen Agilitätsmoden und was man da alles noch sagt, also sozusagen alle versuchen ja gerade diesen Organismus in Bewegung zu halten, der da sich Unternehmen heißt, und ihn möglichst fluide hinzustellen. Und gerade wenn das mit der Fluidität und der Agilität ernst gemeint ist, dann ist natürlich jede Form von Bewusstseinsveränderung der einzelnen Akteure etwas, was wirkt.
Also mal ganz konkret ausgedrückt, ich meine, jedes Unternehmen, was irgendwie ein paar Mitarbeiter mehr hat als 20, macht sich gerade auf den Weg, irgendwie Agile-Workshops zu machen oder ihre Mitarbeiter zu schulen in, ich weiß nicht was, in 3 Wochen zum Transformationscoach oder keine Ahnung. Vor 3, 4 Jahren war es noch die Design-Thinking-Ausbildung und so weiter und so weiter. Warum nicht einfach mal ein Impro-Workshop? Ja? Also jetzt mal zugespitzt ausgedrückt. Ja? Ich weiß, es klingt jetzt polemisch.
Nee, warum nicht? Also ich finde, ich bin jetzt kein großer Freund von Impro, aber warum nicht einfach nicht mehr hinsetzen und sich sagen, also ich bin ein ganz großer, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man aus der Wissenschaft auch kommt und viel zu Unternehmen macht. Ich weiß auch, dass es das braucht. Aber das Problem an diesen ganzen Agile Design Thinking und hast du nicht gesehen, ist ja, dass es sagt, wir haben eine Methode. Also wir haben eine Methode, die müssen wir jetzt nur richtig, wir haben den Schraubenschlüssel, den müssen wir nur richtig anwenden und dann ist alles gut. Das ist aber natürlich allen bewusst, dass das echt ganz schön, das ist das Pfeifen im Walde. Ne? Also so,
und das wird in 10 Jahren wieder eine andere Methode sein, die irgendwie anders
ist. Genau. Und ich fände es jetzt eigentlich total sinnvoll, mal zu sagen, sich hinzusetzen und zu sagen, wir haben einfach keine Methode und wir gucken mal, was passiert.
Und wir gucken jetzt auch mal, was passiert, nämlich bis zum zweiten Teil des Gesprächs mit Armin. Nächste Woche nämlich, und so viel kann ich auch schon verraten, ein paar ziemlich crazy Ideen, die uns weiter in den Kaninchenbau von Kunst und Ökonomie treiben werden. Bis dahin, mit planetaren Grüßen, dein Sascha.